Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Vor etlichen Jahren gab es eine starke Jugendszene, die unter dem Namen die Gruftis bekannt waren. Sie waren sonderbar, meist schwarz gekleidet und hielten sich mit Vorliebe nachts auf Friedhöfen auf, wo sie auch alle möglichen Zeremonien veranstalteten. Ja, teilweise sogar dort in diesen alten Gruften übernachteten. Sie verstehen oder verstanden sich als Aussteiger und Anhänger einer ganz bestimmten Jugendkultur. In der Bibel ist uns eine ähnliche Szene überliefert, die sich bereits vor knapp 2000 Jahren zugetragen hat. Jesus ist mit seinen Jüngern im Land der Gerasener unterwegs. Sie befinden sich sozusagen auf heidnischem Gebiet. Und der promovierte Historiker und Autor Markus Spieger beschreibt diese Gegend in seinem unlängst erschienenen Buch Jesus, eine Weltgeschichte mit den Worten: Für die Juden ist das ganze Gelände spirituell verseucht. Ort der Handlung ist ein Friedhof, allerdings anders, als wir ihn weithin kennen und wie er hier üblich ist. Es handelt sich um Grüfte und Grabeshöhlen, die in felsiges Kalkgestein gehauen sind und in die man die Verstorbenen hineinlegte. Dort lebte ein Mann, über den Folgendes berichtet wird. Ich lese jetzt aus Markus 5, die Verse 1 bis 15, nach der Übersetzung von Hermann Menge. Man kann aber durchaus den Luthertext auch dort drüben mitlesen und simultan immer hin und her schalten. Sie kamen dann an das jenseitige Ufer des Sees und in das Gebiet der Gerasener. Als er dort aus dem Boot gestiegen war, lief ihm sogleich von den Gräbern her ein Mann entgegen. Der war von einem unreinen Geist besessen. Er hatte seinen Aufenthalt in den Gräbern und niemand vermochte ihn zu fesseln, auch nicht mit einer Kette. Denn man hatte ihn schon oft mit Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand war stark genug, ihn zu überwältigen. Er hielt sich alle Zeit bei Tag und bei Nacht in den Gräbern und auf den Bergen auf, schrie laut und zerschlug sich mit Steinen. Als er nun Jesus von Weitem sah, kam er herzugelaufen, warf sich vor ihm nieder und schrie laut schreiend die Worte aus: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus war nämlich im Begriff, ihm zu gebieten: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Manne. Da fragte Jesus ihn: Wie heißt du? Er antwortete ihm: Legion heiße ich, denn wir sind unsere viele. Dann bat er ihn inständig, er möchte sie nicht aus der Gegend verweisen. Nun befand sich dort am Berg eine große Herde Schweine auf der Weide. Da baten sie ihn: Schicke uns in die Schweine, lass uns in sie fahren. Das erlaubte Jesus ihnen auch, und so fuhren denn die unreinen Geister aus und fuhren in die Schweine hinein. Und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See hinein, etwa 2000 Tiere, und sie ertranken im See. Ihre Hirten aber ergriffen die Flucht und berichteten den Vorfall in der Stadt und in den Gehöften. Da kamen die Leute, um zu sehen, was geschehen war. Als sie nun zu Jesus gekommen waren, sahen sie den früher Besessenen ruhig dasitzen, bekleidet und ganz vernünftig, ihn, der die Legion unreiner Geister in sich gehabt hatte. Und sie gerieten darüber in Furcht. Eine unheimliche und fast unglaubliche Geschichte. Ist das überhaupt ein Text für eine Sonntagspredigt? Solche Geschehnisse kann man doch eigentlich nur noch psychologisch wegerklären. Aber angesichts der Tatsache, dass Menschen in unserer sogenannten aufgeklärten Gesellschaft an viel unwahrscheinlichere Dinge glauben, so unglaublich nun auch wieder nicht. Denn wer an paranormale, übersinnliche und okkulte Phänomene glaubt, aber die Existenz von Mächten und Kräften der unsichtbaren Welt und damit eben auch der Dämonen leugnet, der muss sich zumindest in Frage stellen lassen. Einer Allensbach-Studie zufolge glauben 41% der deutschen Bevölkerung an Telepathie, 32% an okkulte Heilpraktiken und 27% an Hellsehen. Aber das Spektrum der paranormalen und okkulten Praktiken ist noch viel größer. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur mal in eine ganz bestimmte Abteilung eines Buchladens zu gehen. Der Esoterikmarkt boomt wie nie zuvor. Man kann den Eindruck gewinnen, dass das sogenannte finstere Mittelalter noch heute präsent ist. Dazu mal ein kleines Beispiel aus einem Werbeflyer, den ich auf einer Wanderung in einem Kasten mal gefunden habe. Da geht es um geistiges Heilen, geistiges Heilwesen, Heilenergieübertragung. Und dann wird uns vermittelt darin, dass nur 30-50% unserer Energie wir durch die Nahrung aufnehmen. Die restlichen 50-70% der benötigten Energie nimmt unser Körper aus dem Kosmos auf. Wenn das so wäre, wäre das ja nicht verkehrt. Braucht man nicht so viel zu essen, aber das ist natürlich, und Leute glauben daran. Und diese Energie wird dann über bestimmte Teile des Körpers, die nennen das Chakren, aufgenommen. Solche Seminare haben Zulauf. In einem anderen Flyer las ich einmal in der Werbung Brustvergrößerung durch Hand auflegen. Gut, ich will das nicht weiter kommentieren. Ja, man kann den Menschen so ziemlich alles verkaufen und sie glauben an alles Mögliche, solange es eben nicht in der Bibel steht. Und die Aussage, wer dem Glauben die Tür weist, dem steigt der Aberglaube durchs Fenster. Das scheint offenbar zu stimmen. Und die Geschichte von dem besessenen Gerasener steht nun einmal in der Bibel, auch wenn sie unglaublich ist. Diese überlieferte Geschichte bietet sich auch an, sie einmal auf die Situation mancher Suchtkranker zu übertragen. Sie wird dadurch vielleicht auch viel verständlicher und nachvollziehbarer. Was finden wir hier vor? Da ist ein Mann, obdachlos, der sich in Grabeshöhlen aufhält, denn Brücken, unter denen er schlafen könnte, gab es so dort nicht. Ein Mann, der sich selbst zerstört, indem er sich mit Steinen schlägt und dabei offenbar keine Schmerzen empfindet und der von niemandem zur Vernunft gebracht werden kann. Wer etwas von Sucht versteht, weiß, was hier abläuft. Die Parallelen drängen sich geradezu auf. Die Selbstzerstörung Suchtkranker spielt sich auf allen Ebenen ab. Sozial, familiär, körperlich, seelisch und geistig. Jedes Jahr sterben in Deutschland fast unbeachtet rund 74.000 Menschen an den Folgen von Alkoholmissbrauch. 74.000 Menschen. Die alkoholbedingten Unfälle im Straßenverkehr und Gewaltdelikte unter Alkohol sind hier noch gar nicht mitgerechnet. Wenn wir hier die Corona-Regeln anwenden würden, müsste um jedes Regal mit alkoholischen Getränken in mindestens 2 Meter Abstand ein rot-weißes Absperrband gezogen werden mit der Aufschrift Abstand halten, Lebensgefahr. Denn die Seuche Alkohol ist mindestens genauso gefährlich wie die Virusseuche. Sie ist schon lange eine unterschätzte Pandemie. Alle Versuche, soweit sie denn unternommen wurden, den Mann zu bändigen, sind vergeblich. Die Ärzte sind hilflos, nicht selten ahnungslos, die Polizei machtlos und die Mitmenschen mitleidlos. Sie wenden sich ab oder ergreifen gar die Flucht. Wer gibt sich schon mit so einem ab? Und damit ist seine soziale Isolation besiegelt. Sollen sich die anderen darum kümmern? Zum Glück hat Deutschland weltweit eines der besten Hilfesysteme für Suchtkranke und ich möchte sagen, noch, denn es beginnt zu bröckeln. So schließt zum Beispiel am 30. Oktober dieses Jahres das AWO-Projekt aktiv in Hermsdorf. Seit 2009 werden dort vorwiegend suchtkranke Menschen betreut und in den 11 Jahren seit Bestehen des Projektes sind schätzungsweise 90 bis 100 Menschen davon wieder in den Arbeitsmarkt integriert worden. Sie fallen dem Staat also nicht mehr als Hartz IV oder Sozialhilfeempfänger zur Last und führen wieder ein ganz normales, eigenständiges Leben. Dass die Bänke im Hermsdorfer Schlosspark regelmäßig repariert und gestrichen wurden, ist zum Beispiel ihr Werk. Und auch unsere Kirchgemeinde hat durch die Arbeit von Prädikanten aus diesem Projekt profitiert. All das wird nun wegfallen und darüber hinaus werden 3 Mitarbeiter arbeitslos. Und ein gleiches Projekt in Radeberg wurde bereits am 30. September dieses Jahres geschlossen. Da muss man doch einmal die Frage loswerden. Wer hat schon einmal von einem Kollektenaufruf der Landeskirche für die Arbeit an Suchtkranken gehört? Und darum ist es gar nicht so selbstverständlich, dass unsere Kirchgemeinde kostenlos Räume für die Gruppenstunden unserer Blaukreuzgruppen zur Verfügung stellt. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen der Gruppe dafür einmal ganz herzlich bedanken. Zurück zu unserem Text. Der Besessene gebärdet sich als starker Mann, zerreißt scheinbar mühelos alle ihm auferlegten Fesseln, bleibt innerlich aber ein Gebundener. Die inneren Fesseln vermag er nicht zu zerreißen oder abzulegen. Klingt uns das vertraut? Leben in Grabeshöhlen, sich selbst schlagen, das heißt seinen Körper schädigen, isoliert und ausgestoßen sein. Er ist für alle eine Belastung, eine Landplage, mit der man nichts zu tun haben möchte. Und genau in diese Situation hinein kommt Jesus. Jesus sieht in diesem Mann zuerst einen Menschen, der Hilfe braucht. Und was ihn in besonderer Weise auszeichnet und damit von allen Fachexperten unterscheidet, ist, dass er die wahren Ursachen und Hintergründe erkennt. Da stoßen wir an unsere Grenzen. Jesus weiß, dass der Mensch nicht nur Bewohner ist, sondern dass er auch Bewohner hat. Bewohner, die durch keine therapeutische oder medizinische Maßnahme beseitigt werden können. Die Bewohner, wir können sie auch Hausbesetzer nennen, da sie das Haus unseres Lebens besetzen. Also diese fremde Besatzungsmacht, die Menschen zu Besessenen macht, damit wird auch die Bedeutung des Wortes klar, die nennt die Bibel Dämonen. Wir sollten gar nicht erst versuchen, uns das vorzustellen, aber es gibt sie in vielen Varianten, deren Erscheinungsformen uns wohl bekannt sind. Wir kennen Aussagen wie, da ist jemand besessen vom Sorgengeist, von Neid, Gier, Geiz, von Hass, von Unversöhnlichkeit und so weiter. Ja, man kann besessen sein von Ideologien und Weltanschauungen, ganz zu schweigen von den Menschen, die sich bewusst auf Kräfte und Mächte der Finsternis einlassen und auch entsprechende Rituale praktizieren. Wir finden diese Geister, die die Bibel Dämonen nennt, auf manchen Fußballplätzen, soll ja sogar einen Fußballgott geben, in Wirtschaftssystemen, Stichwort Bankenwesen, und eben auch in den Köpfen von Menschen. Und auch das gehört dazu. Es gibt anscheinend gutmeinende, selbsternannte Sprachexperten, die gerade dazu davon besessen sind, unsere Sprache gendern zu wollen. Uns allen begegnet dieser manipulative Eingriff in unsere Sprache, zum Beispiel bei der Substantivierung von Worten mit der Endung er. Damit sind zumeist Personen gemeint, die eine bestimmte Tätigkeit ausüben, also etwa Bäcker, Maler, Schlosser, Fleischer und so weiter. Über das Geschlecht wird bei diesem Suffix er überhaupt nichts ausgesagt. Bäcker ist schlichtweg die Bezeichnung für Angehörige eines bestimmten Berufsstandes, egal welchen Geschlechts. Und die Genfer Sprachpolizei macht nun aus Lehrern Lehrende, aus Radfahrern Radfahrende, aus Fußgängern zu Fußgehende, das sind keine Erfindung von mir, das kann man nachlesen, aus Studenten, Studierende und so weiter. Daraus ergeben sich aber ganz unterschiedliche Bedeutungsinhalte. Ich bin kein Sprachexperte, sehe aber einen Unterschied zwischen einem Studenten und einem Studierenden. Ich darf das mal an einem einfachen, aber sehr makabren Satz deutlich machen. Ein sterbender Studierender stirbt beim Studieren. Ein sterbender Student kann auch im Schlaf oder beim Wandern sterben. Merken wir den Unterschied? Das sind verschiedene Dinge. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, was wird jetzt aus Richtern, aus Läufern, aus Trinkern, werden sie zu Richtenden, zu Laufenden, Trinker zu Trinkenden? Das ist ja die logische Folge nach diesen neu erfundenen Regeln. Das ist aber was völlig anderes. Ein Trinker ist was anderes als ein Trinkender. Also wir sehen, der Preis für die Anbiederung an den Zeitgeist ist sehr hoch. Hier verändert sich Sprache nicht, wie das schon immer geschehen ist, auf ganz natürliche Art und Weise. Niemand spricht mehr heute wie zu Zeiten Luthers. Die Sprache verändert sich jetzt durch einen autoritären Eingriff in unsere Sprache, wozu niemand autorisiert wurde. Zurück zu unserem Text. Ja, diese Geister, die die Bibel Dämonen nennt, können sogar in Kirchen sein. Jedenfalls in den Kirchen, in denen gelehrt wird, dass es keine Dämonen gibt. Denn dort wohnen sie mit Sicherheit, weil sie dort sicher sind. Es geht nicht darum, Ängste zu verbreiten. Das macht auch die Bibel nicht, wenn sie uns von solchen Dingen berichtet. Die Gefährlichkeit besteht allerdings im Nichtwissen um diese Dinge. Darum wird bereits das Volk Israel vom Propheten gemahnt mit den Worten: Mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Wie wahr? Das Befreiende an unserem biblischen Text ist aber die Tatsache, dass diese Mächte und Kräfte sofort weichen müssen, wenn Jesus auftritt. Zwei Dinge fallen uns in unserem Text auf. Im Vers 7 lesen wir erstens: Die Dämonen kennen Jesus. Sie erkennen ihn. Sie wissen, dass er der Sohn Gottes des Allerhöchsten ist. Und daraus lässt sich schlussfolgern, dass allein das Wissen darüber, dass Gott existiert und Jesus Christus sein Sohn ist, noch niemanden zum Christen wird. Ich muss ihn als solchen anerkennen und ihm mein Leben anvertrauen. Ich muss mein Leben unter seine Führung stellen, unter seine Leitung stellen, ihm nachfolgen. Dann wird man Christ oder ist man Christ. Zweitens, die Dämonen wissen, dass Gott Macht über sie hat, weil er allmächtig ist. Wer also von Mächten besessen ist, die ihn zwingen, etwas zu tun, die ihn fremd bestimmen und steuern, für den gibt es eine Möglichkeit, sich davon zu befreien. Sich aufmachen und so handeln wie der Besessene. Gehe wie der Mann in unserer Geschichte zu Jesus. Bei aller fachlichen Hilfe, die Alkoholkranke durch Beratung und Therapie erfahren, dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus aus allen Bindungen befreit, nicht nur aus Süchten. Nur, du musst es eben wollen. Wie viele bestätigen, dass nach einem seelsorgerlichen Gespräch, in dem sich Alkoholiker auch von vielen anderen Bindungen losgesagt haben, plötzlich der Zwang, trinken zu müssen, weg war. Das kann bis heute kein Psychologe erklären. Und nun kommt die Geschichte mit der Schweineherde. Als ich vor etlichen Jahren diese Geschichte einmal in einer Blaukreuzstunde gehalten habe, kam anschließend ein Teilnehmer auf mich zu und sagte zu mir: Ich war die ganze Zeit gespannt, wie du hier, gemeint war die Geschichte mit der Schweineherde, wie du hier die Kurve kriegst. Ja, wie kommt man aus dieser heiklen Nummer raus? Kann man das einem modernen Menschen wirklich noch zumuten, was uns da berichtet wird? Der bekannte russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski hat einen Roman geschrieben, in dem er das Schicksal des modernen Menschen beschreibt. Dieser Roman trägt den Titel Die Dämonen. Und am Anfang steht genau unsere biblische Geschichte. Und was mit dem Schicksal des modernen Menschen gemeint ist, beschreibt ein anderer Schriftsteller, Bernhard Shaw. Er vergleicht das Schicksal des modernen Menschen mit dieser Herde, die blindlings und kopflos in den Abgrund rennt. Der Symbolgehalt dieser Geschichte ist geradezu erschreckend. Wenn das nicht überzeugt, da greife zu irgendeiner Zeitung von heute oder morgen oder schalte ein beliebiges Fernsehprogramm ein und er wird fündig in Sachen menschlicher Katastrophen und Abgründe der Selbstzerstörung. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns, das heißt jeden Einzelnen, aber auch diese ganze Menschheit vor dem Absturz zu bewahren und aus dem Abgrund der Gottesferne zu befreien. Dafür hat er nicht eine Herde Schweine, sondern sich selbst geopfert. Mit seinem Tod am Kreuz hat er für unsere Schuld bezahlt. Wir sind Gott viel mehr wert als zigtausend Schweine. Das sollten wir nie vergessen. Wenn wir dieses Opfer Jesu für uns annehmen, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, dann werden wir unmittelbar die Auswirkungen auf unser Leben erfahren. Und eine dieser Auswirkungen steht fast in einem Nebensatz in Vers 15 unseres Textes. Wir lesen dort, dass der Besessene ganz vernünftig und ruhig da saß. Ja, zu Jesus kommen heißt zur Vernunft kommen. Gläubige Menschen müssen nicht ihre Vernunft, ihren Verstand abschalten. Im Gegenteil. Als Christ muss man nicht Dinge für wahr halten, die scheinbar im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Das war vielleicht noch richtig in Bezug auf die inzwischen überholte klassische Physik und dem damit verbundenen geschlossenen und statischen Weltbild. Aber im Gegensatz zu den Inhalten der Bibel ändern sich Weltbilder und Weltanschauungen ständig. Ich habe in der Schule noch gelehrt bekommen, dass das Weltall immer so aussah wie heute. Dass es ohne Anfang und ohne Ende sei. Die Materie hat es schon seit Ewigkeit und immer gegeben. Und da es keinen Anfang gibt, gäbe es natürlich auch keinen Anfänger, keinen Schöpfer. Aber spätestens seit Albert Einsteins Relativitätstheorie und der Entdeckung der Quantenphysik fand diese statische Weltsicht der klassischen Physik auf dramatische Weise ein jähes Ende. Diesen neuen Erkenntnissen zur Folge hat die Zeit einen Anfang. Und erst zu diesem Zeitpunkt, dem Anfangspunkt der Zeit, entstand buchstäblich aus dem Nichts Materie, Energie und der Raum, der sich seitdem ununterbrochen ausdehnt. Man musste schließlich eingestehen, das ist ein Schöpfungsakt aus dem Nichts und damit eine gewaltige Bestätigung des ersten Satzes in der Bibel. Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oder wie es im Römerbrief heißt, Kapitel 4. Gott ruft das, was nicht ist, was es sei. Die Bibel kannte also schon Jahrtausende, bevor die Physiker es entdeckten, folgende Aussagen. Erstens gibt es einen Anfang, wie gerade gehört. Zweitens, alles ist aus dem Nichts entstanden. Dazu noch ein Vers aus dem Hebräerbrief, 11. Kapitel. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und dritte Aussage, das Weltall dehnt sich seitdem immer weiter aus. In der Sprache der Bibel liest sich das etwa so. Jesaja 40, Vers 22. Er, Gott, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt. Ausspannen, ausbreiten, ausdehnen. Es zeigt sich, dass die moderne Physik die Aussagen der Bibel, sofern sie einen naturwissenschaftlichen Bezug haben, nicht widerlegt, sondern bestätigt. Ja, eigentlich ist es sogar andersherum. Nicht die Physik bestätigt die Glaubwürdigkeit der Bibel, sondern die Bibel bescheinigt der Physik, dass sie heute endlich auf dem richtigen Weg ist. Leider sind viele Theologen in der Gefolgschaft von Bultmann noch diesem alten, überholten Weltbild verhangen. Man könnte sagen, rückschrittlich. Mit fatalen Auswirkungen auf die Christenheit. Wie hatten wir festgestellt? Zu Jesus kommen heißt zur Vernunft kommen. Deshalb, liebe Geschwister, ist es das Vernünftigste, was ein Mensch tun kann. Zu Jesus kommen, an ihn glauben und ihm nachfolgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, sei und bleibe bei euch. Amen.